Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Die Gastroenterologie hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelt. Medizinisch, strukturell, aber auch politisch. Und aktuell stehen wir vor großen Veränderungen. Versorgungsstrukturen werden neu gedacht. Neue Technologien verändern Diagnostik und Therapie. Und die Fachgesellschaften müssen sich strategisch weiterentwickeln. Einer, der die Entwicklung der DGVS bisher nicht nur miterlebt, sondern aktiv mitgestaltet hat, ist mein heutiger Gast. Willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Name ist Petra Lünen und heute habe ich die große Freude, mit einem echten Pionier der Gastroenterologie zu sprechen, mit Herrn Professor Dr. Michael Manz. Hallo, Herr Manz.
Hallo, Frau Lünen.
Die meisten von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Michael Manz als weltweit führenden Experten in der Hepatitisforschung, in der Transplantationsmedizin und weit darüber hinaus. Michael Manz hat Jahrzehnte die Klinik für Gastroenterologie an der Medizinischen Hochschule Hannover geleitet und war bis Ende 24 dann später auch der Präsident der MHH. Herr Manz, Sie haben darüber hinaus vieles andere gemacht, unter anderem aber auch die Entwicklung der DGVS über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet. Wie hat sich die Gastroenterologie in dieser Zeit verändert? Welche Herausforderungen gab es? Und was können wir vielleicht für die Zukunft daraus lernen? Das und mehr möchte ich heute mit Ihnen besprechen. Ich würde gerne aber anfangen mit der Frage. Sie sind 1981 in die DGVS eingetreten. Sie waren damals, glaube ich, noch in Mainz als Oberarzt, Assistenzarzt. Was war Ihre Motivation, in eine Fachgesellschaft, in die DGVS einzutreten? Und wie haben Sie die Gesellschaft damals erlebt?
Ja, also 1981 hatte ich gerade 4 Jahre meiner gastroenterologischen Ausbildung hinter mir. In diesem Jahr war ich gerade mit meinem Chef Meier zum Büchenfelde von Berlin nach Mainz gewechselt. Und mir war schon klar durch den bisherigen Besuch der Jahrestagung, dass die DGVS die wichtigste Fachgesellschaft in Deutschland ist, um sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, seine Forschungsergebnisse nicht nur international, sondern auch national vorzustellen. Und so war es ein absolutes Muss, Mitglied der DGVS zu werden.
Sie sind ja dann relativ schnell auch innerhalb der DGVS aktiv geworden, und zwar 1989 als Kongresssekretär unter Ihrem Chef, Professor Meier von Büchenfelde. Wie liefen denn damals die Kongresse ab? Heute ist das ja eine riesige Organisation, wir haben Interplan. Wie liefen die Kongresse damals ab und was haben Sie konkret da alles erledigen müssen?
Ja, das war vollkommen anders als heutzutage. Damals gab es ja einen Schriftführer, die heißen heute Präsident. Und dann gab es einen Präsident der Gesellschaft, der auch gleichzeitig der Präsident der Jahrestagung war. Und der hatte dann einen Sekretär, einen Kongresssekretär an der Hand. Und letztlich das Triumvirat, Kongresspräsident, Kongresssekretär und Schriftführer der DFKS, die haben dann die Jahreskongresse verantwortet. Es gab keine professionelle Struktur im Hintergrund, keine Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle wechselte von Jahr zu Jahr. Und ich kann mich erinnern, dass die Organisation, so habe ich es in Erinnerung, praktisch ganz in unseren Händen lag. Und für mich der wichtigste Ratgeber war der Kongresssekretär des Vorjahres. Damals ein Professor Betzler, Oberarzt von Herrn Herfahrt in Heidelberg. Man kann nur sagen, es musste mehr oder weniger das Rad immer wieder neu erfunden werden. Und so hat die DGVS über die Jahre schon eine enorme Professionalisierung erlebt, zu ihrem Vorteil.
Genau, also heute machen wir das ja tatsächlich mit einer Kongressorganisation zusammen, wobei natürlich auch die inhaltliche Gestaltung immer noch fest in den Händen des jeweiligen Kongresspräsidenten liegt und da auch die Kongresssekretäre auch heute den Hut aufhaben, würde ich sagen. Nach dem Kongress in Mainz wurden Sie bereits 1990 erstmals in den Beirat der DGVS gewählt. 91 wurden Sie mit 39 Jahren Chef an der MHH Hannover und ein Jahr später, 92, dann selbstständiger Schriftführer, also der heutige Präsident, das heutige Präsidentenamt der DGVS. Ihre Vorgänger, die lange Jahre im Amt waren, waren Meinhard Klaassen und Wolfgang Kaspari. Welches Erbe sind Sie angetreten? Und Sie haben gerade schon gesagt, die Kongressorganisation lief in-house beim jeweiligen Kongresspräsidenten. Wie sah denn damals die Geschäftsstelle aus, die Sie übernommen haben?
Die Geschäftsstelle war das Sekretariat von Herrn Kaspari in Frankfurt. Und ich bin ja dann im Jahr 91 im Oktober nach Hannover gewechselt, von Mainz aus. Und 92 habe ich dann die ständige Schriftführerfunktion übernommen und ich habe dann einen kleinen Lieferwagen nach Frankfurt geschickt und der hat dann die Akten bei Herrn Kaspari abgeholt. Und die Innovation, die ich dann eingeführt habe, ist eine vollamtliche Sekretärin für die DGVS. Mhm. Das hatte eine Sekretärin bei Herrn Kaspari nebenher gemacht, so dass ich ein Büro eingerichtet habe mit einer hauptamtlichen Sekretärin für die DGVS. Das war der große Meilenstein und im weiteren Verlauf haben wir dann einen Geschäftsführer. Das war ein nebenamtlicher, pensionierter Chefarzt, Taufrecher Emeritus, der dann die Geschicke als Geschäftsführer, sodass dann wir zumindest mal ein Sekretariat hatten, ein Archiv hatten, einen Geschäftsführer hatten. Und das war, wo dann Anfang der 90er Jahre die DGVS stand. Was wichtig war, Sie hatten das bei der früheren Frage angesprochen, wie sich die DGVS gewandelt hat. Also die Endoskopie war ja eine selbstständige Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Gastrologische Endoskopie, und ausgehend von der Demmling-Schule war die Deutsche Endoskopie auch seither extrem prominent. Und der Vorvorgänger als ständiger Chefführer, Professor Meinhard Glasen, als Erfinder der ERCP oder der erste, der sie durchgeführt hat, ist auch später Weltpräsident geworden und war sehr, sehr prominent. Aber die Integration der Endoskopie als Sektion in die DGVS habe ich auch aktiv miterlebt und halte ich als einen wesentlichen Schritt. Und in späteren Jahren, da kommen wir noch zu sprechen, war dann die Bewegung hin zur Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie nach deren Gründung und dann die Entwicklung des Jahreskongresses zu einem Kongress für Viszeralmedizin.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zu sprechen. Es ist ja so, ich glaube, Endoskopie hatte 67 eine eigene Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für gastroenterologische Endoskopie, und die dann kurz vor ihrer Amtsübernahme 1987 aufgelöst und mit der DGVS fusioniert wurde. Also Sie haben gerade diese Zeit erlebt, wo die Endoskopie wieder in die DGVS zurückgekehrt ist. Wie haben Sie das denn damals erlebt? War das vorteilhaft? War das gut für die Endoskopie? Ein wichtiger Schritt, dass man diese Integration damals vorangetragen hat?
Ich halte das für extrem wichtig, ja, weil die Endoskopie ist ein wesentliches Herzstück der Gastroenterologie und dadurch wurde auch die Oberhoheit für die Weiterbildung und auch die ärztliche Weiterbildung auch für den Facharzt. Früher Zusatzbezeichnung Gastroenterologie on top der inneren Medizin. Und ich glaube, dies war auch wichtig, um die Endoskopie innerhalb der Gastroenterologie federführend zu betreiben, auch gegenüber anderen Fachgesellschaften.
Ich muss noch ein bisschen anekdotisch nachfragen. Ich habe in alten Protokollen gelesen, dass vor Ihrer Amtszeit es so gewesen ist, dass Ihre Vorgänger, die Sekretariate Ihrer Vorgänger, noch eigenhändig die Mahnungen an die Mitglieder, die nicht bezahlt haben, verschrieben haben. Das haben Sie aber nicht mehr erlebt. Oder die DGVS-Mitglieder haben zu Ihrer Zeit alle korrekt bezahlt oder Sie hatten damit nichts mehr am Hut.
Ich habe das nicht mitbekommen. Aber was ich erlebt habe, war ja, dass Professor Henning aus Mölln lange der Schatzmeister war. Das ist dann übergegangen zu Professor Paul Lankisch aus Lüneburg, der die meiste meiner Amtszeit halt eben der Partner als Schatzmeister war. Und das hat auch eine Professionalisierung erfahren, die unbedingt erforderlich war. Ich weiß, ich glaube Ende der 80er Jahre, bevor ich ständiger Schriftführer wurde, gab es mal einen zusätzlichen Zwangsmitgliedsbeitrag, weil die DGVS nach einer Steuerentscheidung des Finanzamtes Hamburg insolvent war.
Ja, genau, das ist auch in den Unterlagen zu finden. Das ist seitdem Gott sei Dank ganz weit weg von uns und wir befinden uns im Moment sehr, sehr, sehr in grünen Tüchern. In Ihre Zeit fällt ja auch so ein bisschen die Verlegung der Geschäftsstelle nach Berlin. Also der Kauf des Gastrohauses in Berlin. Wir sitzen hier heute in Berlin am Oliverplatz in wunderbarer Lage. Draußen scheint die Sonne. Können Sie vielleicht dazu nochmal sagen, wie ist diese Entscheidung gekommen? Wann wurde klar, dass man so eine eigenständige Geschäftsstelle, die man auch noch professioneller besetzen muss eigentlich, wann kam das auf?
Also der Kauf dieser Geschäftsstelle und der Immobilie fiel nach meiner Zeit als ständiger Schriftführer. Aber unter meinem Nachfolger Wolf Schmiegel und ich glaube unter der Präsidentschaft letztlich von Professor Tillmann Sauerbruch. Aber die Diskussionen gingen über Jahre. Zur Professionalisierung gehört, dass man Personal hat, welches hauptamtlich sich um die Geschicke der Gesellschaft kümmert. Die berufspolitischen Aufgaben der Gesellschaft haben auch gegenüber der rein wissenschaftlichen Fachgesellschaft an Bedeutung gewonnen. Es gab immer mehr auch niedergelassene Gastroenterologen. Ich kann mich noch erinnern, dass niedergelassene Fachärzte für Gastroenterologie eine Minderzahl war. Die haben sich organisiert in dem BNG, Bund Niedergelassener Gastroenterologen. Dann wurde auch in meiner Zeit, wenn ich mich erinnere, der Berufsverband Gastroenterologen gegründet. Dann kommen wir vielleicht noch zu sprechen, haben sich die Chefärzte in der ALGK organisiert. Dann haben die Ordinarien oder die Leiter von Abteilungen an Universitätskliniken sich AUG, Arbeitsgemeinschaft Universitäre Gastroenterologen, sodass es da eine Dynamik gab und man musste immer noch versuchen, das alles unter einem Dach zu haben. Ja. Mhm. Auch der Name historisch, DGVS, Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkranken, ist ja schon außergewöhnlich. Mhm. Jetzt gibt's noch einen Namen dazu. Ja. Mhm. Und wichtig ist, das habe ich immer auch durch meine überregionale und internationale Tätigkeit dann später als UIG-Präsident erlebt, dass die Gastroenterologie etwas an ihrer Heterogenität, was eigentlich ihre Chance ist, aber so auch im politischen Feld gelitten hat. Mhm. Jeder weiß, was ein Kardiologe ist, ja, jeder weiß, was ein Onkologe ist, ja, jeder weiß, was ein Diabetologe ist. Aber Gastroenterologie wird man oft von Patienten gefragt, was ist das eigentlich? Das ist ein Gemischtwarenladen. Und wichtig ist, wenn man Ziele durchsetzen will, braucht man die Politik. Mhm. Und dazu ist es auch gut, wenn die Bundesärztekammer hinter den eigenen Zielen steht. Und dafür brauchte man unbedingt eine Professionalisierung, eine Geschäftsstelle, abgesehen von den Jahreskongressen, die auch aufbauen sollten auf den Erfahrungen der Vorjahre. Und nicht jetzt, dass der Präsident erstmal den talentiertesten Oberarzt da von seiner Wissenschaft und Kliniktätigkeit für 1,5 Jahre befreit, um sein Lebenswerk, den DGVS-Kongress, zu organisieren.
Genau. Und der dann auch von seinen familiären Pflichten für 1,5 Jahre befreit wird. Auf der anderen Seite, das ist interessant, dass Sie das sagen, die Sichtbarkeit der Gastroenterologie sozusagen als komplett, als ganzes Fach. Ich glaube, da müssen wir später noch ganz viel drüber reden. Mir fällt nur dazu ein, dass in meine Zeit bei der DGVS auch diese Namensänderung fällt, also dass die Gesellschaft von Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen umbenannt worden ist in Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen. Man wollte einfach diesen Begriff Gastroenterologie zumindest schon mal für sich reklamieren, der dann oft eben auch diffus war und in der Klinik sehr oder in der Versorgung sehr benutzt wurde, aber gleichzeitig auch mal mit der Gastronomie verwechselt wurde. Also man wollte einfach diesen Begriff irgendwie besetzen. Das war auch ein Zeichen. Man muss auch sagen, diese Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, dass die Herausforderungen einer Fachgesellschaft, sich berufspolitisch für die Öffentlichkeit in der Versorgung einzusetzen, dass das immer größer wurde, sehe ich, glaube ich, auch so. Das ist, glaube ich, unser tägliches Brot heute, dass wir diese ganzen Anforderungen, Stellungnahmen, Verfahren, Referentenentwürfe und so weiter bedienen müssen aus der Geschäftsstelle. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Entwicklung der Gesellschaft. Als Sie die Schriftführerschaft übernommen haben, waren es 1300 Mitglieder. Heute sind es 7000 Mitglieder und obwohl das natürlich eine sehr heterogene Gruppe ist, haben Sie ja gerade gesagt, das sind niedergelassene Universitätsprofessoren, leitende Ärzte an Krankenhäusern, Weiterzubildende, sind die alle in der DGVS vereint. Können Sie das erklären, warum wir diesen wahnsinnigen Zuwachs haben und warum die alle bei uns sind?
Also eine ähnliche Entwicklung hat die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin auch mitgemacht. Mhm. Ja, das sind ja mehrere 10.000 Mitglieder und ich war ja 2014 deren Vorsitzender oder Präsident und ich glaube, seitdem hat sie sich auch verdoppelt oder verdreifacht, die Mitgliederzahl. Ich glaube, es ist einfach der Wunsch auch aller, die beruflich tätig sind in einem Fach wie der Gastroenterologie, dass sie in einer Gesellschaft beheimatet sind. Und wir sind ja offiziell eine wissenschaftliche Fachgesellschaft. Es gibt ja noch den Berufsverband. Aber am Ende möchte jeder doch auch sich austauschen mit Kolleginnen und Kollegen. Da haben die Jahreskongresse eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann natürlich die Weiterbildung und die Fortbildung. Das ewige Lernen. Und ich glaube, auch das ist viel bewusster geworden in den letzten Jahren, dass man sich kontinuierlich weiterbilden muss, um das Fach auf neuestem Stand den Patienten zugutekommen zu lassen.
Bleiben wir nochmal bei den Kongressen, die Sie gerade erwähnt haben, die tatsächlich ja die Netzwerkveranstaltung eigentlich ist, die wir einmal pro Jahr haben. Diese Kongresse sind ja, und das haben Sie, glaube ich, selber auch noch erlebt, nicht immer wie heute nur in Deutschland gewesen, sondern im deutschsprachigen Ausland. Mich erinnert das eigentlich an die Gründung der DGVS 1913 und Istmar Boas Wunsch, dass diese Fachgesellschaft supranational ausgerichtet ist, also nicht nur in sich selbst ruht. Und auch nach dem Krieg fanden dann Kongresse in Wien, in Basel und in Salzburg statt. Haben Sie diese Kongresse noch erlebt, diesen Austausch mit Österreich, Schweiz? Welchen Stellenwert hatte das?
Ich habe den Kongress in Salzburg erlebt unter der Präsidentschaft von Meinhard Claßen. 81, da sind wir umgezogen von Berlin nach Mainz. Da war ja, glaube ich, in Basel, den habe ich nicht erlebt. Ja. Man muss hier sehen, dass die Nachbarländer, die Schweizer Gesellschaft für Gastroenterologie ist älter als die Österreicher, die Österreicher ist relativ jung, sodass sich letztlich diese Ländergesellschaften entwickelt haben. Das ist auch nachvollziehbar. Wir pflegen enge freundschaftliche Beziehungen zu unseren Kollegen im deutschsprachigen Ausland. Aber dadurch, dass auch auf europäischer Ebene die UIG entstanden ist, und irgendwo der Tag hat 365 Tage plus Nächte und nebenher muss man ja auch noch Patienten betreuen und forschen und man kann nicht nur auf Kongressen rumfahren. Ja. Und wir haben jetzt also die Jahrestagung der DGVS, wir haben die Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber. Wenn man in der Leberforschung tätig ist, dann hat man die Europäische Gesellschaft EASL. Man will in der UIG auch vertreten sein und dann noch in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Und ich glaube, alles hat Grenzen. Und letztlich, dass auch in diesen Ländern die Gastroenterologie als Subspezialität der Inneren Medizin immer größere Bedeutung gewonnen hat, erfordert auch, dass diese Länder sich selbst organisieren und ihre eigenen nationalen Themen bearbeiten und man sich international dann unter dem Dach der UIG wiederfindet.
Wir liefern jetzt einfach mal die konkreten Daten nach für die, die uns zuhören und die vielleicht nochmal reflektieren wollen, waren sie dabei oder nicht. Also die Kongresse in Wien waren 1965 und 1975. In Basel, das haben Sie richtig gesagt, Herr Manns, war es 81 und 87 gab es dann nochmal einen Kongress in Salzburg. Die UIG, das stimmt, kam dann eigentlich auch ziemlich synchron zu ihrer Schriftführerschaft. Also die UIG wurde 92 gegründet. Das war ja sozusagen ihr Start als Schriftführer bei der DGVS. Und dann gab es eben auch gemeinsame Kongresse mit der UIG. Das haben Sie angedeutet, dass dieser Dachverband nochmal dazu kam. Auch das, glaube ich, zeigt eine ganz gute Richtung, wie wir auch versucht haben, uns auf europäischer Ebene dann so ein bisschen zu treffen mit den Europäern im Rahmen gemeinsamer Kongresse UIG-DGVS. Aber da gab es ja dann irgendwann ein Ende und dieses Ende gab dann 2006. Erzählen Sie uns mal ein bisschen darüber.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass ich glaube, der erste Kongress der UIG war 1992 in Athen. Ja, und ich habe daran teilgenommen als frisch gekürter ständiger Schriftführer der DGVS. Dann 1995 hat die DGVS, und es war damals die Regel, dass nationale Gesellschaften die UIG, die United European Gastroenterology Week, ausgerichtet haben. Und 1995 hat die DGVS, ich glaube, zu ihrer 50. Jahrestagung, dies unter der Präsidentschaft von Rudolf Arnold, damals Marburg, ausgerichtet. Vorsitzender der Sektion Endoskopie war Friedrich Hagenmüller und ich war dann der ständige Schriftführer. Und es war eigentlich ein sehr guter Kongress. Die DGVS fand letztlich einen, sagen wir, überschaubaren Rahmen, war relativ kleiner Teil dieser ganzen Veranstaltung. Dann war 2001 bei dem DGVS-Kongress in Münster, wurden drei Präsidenten der DGVS gewählt. Darunter auch, ich glaube, 2004, 2005, 2006. Und ich wurde gewählt unter der Absicht, auch deshalb relativ früh gewählt, dass ich mit der UIG dann den Kongress in Deutschland, in Berlin, ausrichten sollte. Wir haben dann die Räume reserviert in Berlin. Und dann bin ich mit dem damaligen Sektionsvorsitzenden Endoskopie in meinem Jahr, meinem damaligen Oberarzt und später dann Chefarzt am Hirtenstift in Hannover, Peter Meyer, sind wir dann zur UIG nach Madrid gereist. Und da hat man uns dann wissen lassen, dass man eine Entscheidung getroffen hat, nicht mehr mit den nationalen Gesellschaften zusammen, sondern dass die UIG dieses selbst organisiert. Und die nationalen Gesellschaften sind dann willkommen, im Anschluss ein, zwei Tage lang ihren Kongress anzuhängen. Und dieses habe ich dann mit Rücksprache mit allen Verantwortlichen der DGVS dann verändert, indem wir mehr oder weniger uns verabschiedet haben von der UIG und von Berlin und haben den Kongress in Hannover ausgerichtet und haben auch versucht, neben der Wissenschaft auch zwei andere Punkte zu realisieren. Das heißt, gemeinsame Tagung mit der Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie, jetzt allgemeine Viszeralchirurgie mit dem damaligen Präsidenten Heinz Buhr, indem wir einen vollkommen integrierten Kongress gemacht haben, Viszeralmedizin. Und der hieß auch Viszeralmedizin. Wir sind dann beide von unseren Gesellschaften zurückgepfiffen worden. Also so viel Umarmung war dann zum damaligen Zeitpunkt doch nicht erwünscht, sodass dann das letztlich Konstrukt, was jetzt noch erfolgreich weiter betrieben wird, dass die Gastroenterologie und die Viszeralchirurgie zum selben Zeitpunkt unter demselben Dach als zwei getrennte Gesellschaften tagen und dass es drei verschiedene Veranstaltungen gibt, also mit eigenen Farben im Programm. Einmal DGVS, dann Viszeralchirurgie und dann gemeinsame Veranstaltungen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Entwicklung. Und ich kann mich noch sehr gut an die Zusammenarbeit mit Heinz Buhr und seinem damaligen Kongresssekretär, der dann Chefarzt in Köln wurde, erinnern. Und das ist eine Freundschaft fürs Leben. Und die Hinwendung der Partnerschaft von Gastroenterologen, Viszeralchirurgen ist, glaube ich, zukunftsorientiert von Bedeutung.
Also jetzt muss ich tatsächlich mal nachfragen. Ich bin ganz überrascht. Der Begriff Viszeralmedizin war 2006 noch gar nicht sozusagen durchgewinkt von allen Gremien. Der hat sich aber jetzt ja komplett manifestiert. Das stellt ja keiner mehr in Frage.
Also es hängt noch in der MH das Poster von dem Kongress und da steht oben drüber Viszeralmedizin, gemeinsamer Kongress der DGVS und als Emblem eine Nana von Niki Sanfall, wie sie dann am Leineufer in Hannover steht.
Okay, also schon eine Wortschöpfung, schon wie das.
Also 2006, wenn Sie an Toten fragen, war natürlich auch das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft des Sommermärchens. Ja. Und im Anschluss haben wir dann das jetzige Präsidentendinner, hatten wir in der Business Lounge des damaligen Niedersachsenstadions durchgeführt, was auch einige Leute in Erinnerung haben mit dem damaligen Stadionsprecher des Endspiels und unserem Präsidenten. Und den Gesellschaftsabend, der fand dann Ende September bei Sonnenschein im Zoo statt, weil Hannover natürlich als Hauptsitz von TUI, dem weltgrößten Reisekonzern, also bekannt ist. Ja.
2006, ich selbst habe 2012 bei der DGVS angefangen, also 6 Jahre später. Aber ich habe diese Geschichte mehrfach erzählt bekommen von Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Entwicklungsstufen, würde ich mal sagen. Das muss tatsächlich ein visionärer Kongress gewesen sein, auch was die kulturellen Veranstaltungen oder die Gesellschaftsveranstaltungen drumherum betrifft. Da im Zoo, mit Blick auf welches Gehege, können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, Maharaja-Palast, wo die Elefanten geführt werden. Ja, der hat so einen indischen Touch. Der ist ja nochmal für die Weltausstellung 2006 bei mir sehr, sehr aufgemöbelt und renoviert worden. Ja. Und als wir dann das für den Gesellschaftsabend fixiert hatten, beim Rausgehen sagte der Geschäftsführer, der Direktor des Zoo, ja, also wissen Sie, die Elefanten sind dann abends nicht zu sehen, ja, weil die Tierpfleger machen um 18 Uhr Feierabend und dann müssen die in ihre Stallungen. Da habe ich gesagt, geht gar nicht. Ja, da müssen sie aber Überstunden bezahlen. Das haben wir uns noch geleistet, dass die Tierpfleger Überstunden gemacht haben, damit man noch Tiere sehen konnte.
Okay,
also, aber wenn ich das sagen würde, wir haben nicht nur im Zoo gefeiert. Wir haben auch versucht, wissenschaftliche Akzente zu setzen. Das eine ist, die Viszeralmedizin zu realisieren. Und dann hatten wir auch an dem Mittwochnachmittag, wenn ich mich jetzt daran erinnere, hatten wir über Forschungsverbünde in der Gastroenterologie eine Sitzung gehabt mit den entsprechenden Mitgliedern der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG. Ich weiß, damals war Herr Wissing beteiligt, der jetzt der Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentages ist. Und dazu gab es auch in der FAZ dann einen Artikel. Und ich glaube, das haben wir auch versucht bewusst zu machen, dass neben der Weiterbildung, neben der Integration der Endoskopie, der Partnerschaft mit der Viszeralchirurgie natürlich auch wichtig ist, dass die Gastroenterologie in der Chirurgie sich interdisziplinär auch weiterentwickelt. Und da sind am universitären Level natürlich die Forschungsverbünde der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des BMBF von außerordentlicher Bedeutung.
Diesem wissenschaftlichen Bereich Raum zu geben, ist, glaube ich, auch heute noch ein ganz großer Auftrag, den wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, damit wir nicht nur Fortbildung machen, sondern da auch perspektivisch Pflöcke in eine wirtschaftliche Weiterentwicklung der Fachgesellschaft setzen. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch anmerken, dass ich es adäquat finde, anekdotisch gesprochen, dass eine Party im Maharaja-Palast des Hannoveranischen Zoos ein guter Kontrapunkt gegen eine Emanzipation von der UIG ist. Nichtsdestotrotz, und das hatten wir ja auch im Vorgespräch, ist die UIG als unser Dachverband, hat natürlich einen absoluten Stellenwert, um auch auf europäischer Ebene die Gastroenterologie zu prägen. Sie hatten auch im Vorfeld mir erzählt von dem Begriff Digestive Health, für den man natürlich auch einen Verband wie die UIG dann braucht. Aber ich glaube, das, was Sie gerade berichten, diese Entwicklung auch 2006, der Kongress, die Viszeralmedizin zeigt eben auch, dass das unabhängig davon ist, dass man eben auch national Strukturen der Zusammenarbeit braucht, die zukunftsgerichtet sind und die man unabhängig und eigenständig auch vorantreiben muss.
Ja, also nationale und internationale Strukturen ergänzen sich.
Ja.
Die haben alle ihre Entwicklung gehabt und die UIG hat mich dann auch damals berufen in ihrer Scientific Committee, damit wir auch die wissenschaftlichen Inhalte des Kongresses, unserer fand Ende September in Hannover statt, die UIG dann, ich glaube, unter der Präsidentschaft von Herrn Malferteiner in Berlin im Oktober in dem Termin im ICC statt und später bin ich ja auch dann der Präsident der UIG, die auf Vorschlag von Markus Lersch als ständiger Schriftführer. In seiner Zeit wurde daraus dann der Präsident der DGVS und der ESL. Und ich glaube, wir brauchen beides, nationale Gesellschaften und auch die internationalen Austausch. Und auch müssen wir gemeinsam in Europa aktiv werden. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass die UIG wirklich ein Umbrella, ein Dachverband ist. Und das ist noch nicht richtig verinnerlicht. Die arbeitet mit den Mitgliedsgesellschaften und für die Mitgliedsgesellschaften. Ich glaube, es gehören inzwischen 47 oder 48 nationale Gesellschaften dazu und an 18 noch Fachgesellschaften wie die ECHO für Entzündungserkrankungen und wie die EASL für die Leber. Auch da gibt es Ergänzungen, aber gerade um auch auf europäischer Ebene, auch auf EU-Level an die Forschungsgelder zu kommen, ja, und eine Homogenisierung auch der ärztlichen Weiterbildung zu erreichen, braucht man diese Dachgesellschaft und dass da natürlich Eitelkeiten sind und dass es natürlich der Entwicklung auch Entscheidungen bedarf, die vielleicht von der Mehrheit, aber nicht allen getragen werden, ist vollkommen klar. Aber die UIG hat eine sehr gute Entwicklung, eine hervorragende Geschäftsstelle in Wien. Und die UIG Week ist inzwischen größer als die DDW. Und viele Leute aus Asien und Südamerika nehmen daran teil. Und es ist eine Ergänzung zur DGVS und keine Konkurrenzveranstaltung.
Absolut, absolut. Würde ich voll unterstreichen. Herr Manz, die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Wir haben jetzt ganz viel über die Geschichte und die Entwicklung der DGVS gesprochen. Von den 80ern bis hin zu strukturellen Meilensteinen, die Sie geprägt haben. Geschäftsstelle, Neuorganisation der Kongresse, Professionalisierung der Kongresse. Wir haben jetzt auch gesprochen über die supranationale Bedeutung, die Bedeutung der UIG. Doch die Gastroenterologie ist jetzt nicht nur durch diese Veränderungen geprägt, sondern es gibt ja auch noch das Thema medizinische Innovation, was wir noch nicht so richtig besprochen haben. Und was ich auch nochmal fokussieren würde, ist der Zusammenhalt innerhalb der Fachgesellschaft, die ja ein ganzes großes Gebiet von verschiedenen Entitäten abdeckt. Ich würde daher gerne jetzt hier eine Zäsur machen und in einem zweiten Teil mit Ihnen auf die fachlichen Fortschritte und die zukünftigen Herausforderungen blicken. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Wir melden uns mit einer zweiten Folge. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Herr Manz.
Vielen Dank, Frau Lünen.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.